Strausberg und Strausberg Nord.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7 Uhr mit Jonas Ziegler. Die EU-Finanzminister beraten am zweiten Tag ihres Treffens in Warschau darüber, woher das Geld für eine Aufrüstung Europas kommen und wie es eingesetzt werden soll. In der Einladung des polnischen Finanzministers Domanowski heißt es, angesichts knapper Kassen müsse man Investitionen besser abstimmen. Bisher setzen die EU-Staaten meist auf kleine Bestellungen bei heimischen Herstellern. Im Gespräch ist jetzt eine zwischenstaatliche Einrichtung, die Rüstungseinkäufe besser koordinieren soll. Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuß sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. Laut Fuß zerstörten die USA im Moment ihre Reputation als zuverlässiger Vertragspartner. Dass die EU nicht sofort mit Gegenmaßnahmen auf die US-Zölle reagiert, sei richtig. China hingegen macht im Zollstreit weiter. Heute sollen die Abgaben auf US-Importe auf 125% steigen. Die Arbeitgeberverbände kritisieren die Pläne von Union und SPD für ein stabiles Rentenniveau und bessere Mütterrenten als zu teuer. Nach ihren Berechnungen kosten sie bis 2031 rund 50 Milliarden Euro. Hauptgeschäftsführer Kampeter sagte, dass im Koalitionsvertrag leider nichts stehe, um die wachsenden Ausgaben in der Rentenversicherung zu begrenzen. Das bedeutet noch höhere Kosten für die Arbeitgeber und noch weniger netto für die Beschäftigten. Der Beginn der Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg hat sich weiter verzögert. In diesen Stunden soll es losgehen. Natascha Gutschmidt, RBB 24.
Grund für den späteren Start war, dass die Rampe zur Brücke noch einmal zusätzlich gestützt werden musste. Auf den Zeitplan hat das Ganze keine Auswirkungen. Am kommenden Donnerstag soll das gesamte Bauwerk abgerissen sein. Gearbeitet wird Tag und Nacht. Die Ringbahnbrücke am Autobahndreieck Funkturm war Mitte letzten Monats wegen eines Risses im Tragwerk gesperrt worden. Nach dem Abriss wird sie neu aufgebaut.
In der Fußball-Bundesliga hat Leipzig am Abend 3:2 in Wolfsburg gewonnen. Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben ihr drittes Halbfinalspiel in den Playoffs verloren. Am Abend mussten sie sich in Saarlouis 52-66 geschlagen geben. In der Best-of-Five-Serie liegen die Berlinerinnen 1:2 zurück. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute zunächst meist bewölkt, im Verlauf von Westen freundlicher, maximal 17 bis 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 10 und in Luckenwalde 8 Grad, schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Morgen nach sonnigem Beginn zunehmend wolkig mit Schauern und Gewittern bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 7.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Christoph Kober. Schönen guten Morgen. Jetzt schauen wir als erstes an diesem Morgen auf die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran. Die sind seit Jahrzehnten angespannt. Nun will US-Präsident Trump den Iran in die Knie zwingen und ein neues Abkommen über das Atomprogramm des Landes schließen. Zunächst wollen und sollen die Länder miteinander reden. Hochrangige Delegationen der USA und des Iran reisen heute in den Oman. Die aktuelle Gemengelage fasst unser Korrespondent für den Iran, Uwe Lüb, zusammen.
Immerhin reden die USA und der Iran nun miteinander irgendwie. Die Ansage des obersten religiösen Führers und damit mächtigsten Figur im Iran, Ali Khamenei, klang neulich nämlich noch so. Wenn wir uns erinnern, wir haben mehrere Jahre lang verhandelt und dann fegte diese Person das unterzeichnete Dokument vom Tisch und zerriss es. Wie kann man mit dieser Person verhandeln? Die gemeinte Person ist US-Präsident Donald Trump. Der hat 2018 das Atomabkommen mit dem Iran einseitig aufgekündigt und neue Sanktionen verhängt. Die treffen den Iran hart. Das Regime will sie loswerden, weil vermutlich nur so der von den Menschen lang ersehnte wirtschaftliche Aufschwung kommt. Präsident Pezeshkian strebt daher normale Beziehungen zu den USA an. Die erste Hürde auf dem Weg dorthin, das ist der oberste Führer Khamenei, hat er offenbar genommen, wenn er sagt: Ich spreche mit dem obersten Führer mehrmals pro Woche. Er hat keine Einwände gegen amerikanische Investoren im Land. Was wir ablehnen, sind Verschwörungen, Putschversuche und die falsche Politik, die sie verfolgen. Zu der falschen Politik zählt vor allem die Unterstützung Israels durch die USA und Drohgebärden Trumps. Entweder mache der Iran über sein Atomprogramm einen Deal oder das Land werde bombardiert. Wenn die Gespräche mit dem Iran nicht erfolgreich sind, ist der Iran in großer Gefahr. Und ich sage es nur ungern, in großer Gefahr, weil sie keine Atomwaffe haben dürfen. Darum geht es den USA, den Europäern, eigentlich der ganzen UNO und allen voran Israel. Dabei wolle der Iran keine Atomwaffen produzieren, so stehe es in einer Fatwa, einem islamischen Rechtsgutachten. Ob es sie wirklich gibt, ist umstritten. Allerdings haben Ultrakonservative im Iran mehrfach darauf gedrängt, sie aufzuheben. Andererseits hindert der Iran Kontrolleure der Internationalen Atomenergiebehörde immer wieder an ihrer Arbeit. Also sagt Trump, Deal oder Bomben. Doch zurück zu den Verhandlungen. Seit 2018 hat sich das Gestrüpp gegenseitiger Vorwürfe zu einem stattlichen Knoten verwoben. Den gilt es zu durchschlagen, sagt ein Mann in Teheran und spricht damit vielen im Land aus der Seele. Beide Seiten folgen alten Mustern und streiten, aber ich denke, dass sie unter Vermittlung arabischer Länder letztlich miteinander reden werden. Denn es gibt keinen anderen Weg als Verhandlungen. Am Anfang gehe es zwar nur um verhandlungstechnische Fragen, sagt der iranische Analyst Nader Karimi Yuni, aber die Zeichen stünden auf Erfolg, denn beide Seiten wollten Krieg vermeiden und der Iran wenigstens eine Lockerung der Sanktionen erreichen. Ein weiterer Grund ist, dass es für Trump am wichtigsten ist, dass der Iran keine Atomwaffen baut. Die USA wissen, dass der Iran weder die Fähigkeiten dazu hat, noch jetzt welche bauen will. Genau daran gibt es international Zweifel. Doch der Iran braucht eine Lösung, denn ohne Einigung greifen zusätzlich zu den US-Sanktionen im Herbst auch wieder die Sanktionen der UNO. Für den Iran wäre das wohl kaum mehr zu verkraften.
Das ist der Bericht unseres Korrespondenten für den Iran, Uwe Lüb. 7:07 jetzt die Zeit. Wie sollen Deutschland und Europa künftig mit Wölfen umgehen? Darüber hat gestern der Bundesrat abgestimmt. Angeregt haben das Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Die Bundesländer fordern, den Schutz von Wölfen zu lockern. Die Länderkammer schloss sich diesem Vorschlag an und jetzt ist die künftige Bundesregierung gefordert. Die ist durchaus willig. Union und SPD kündigen in ihrem Koalitionsvertrag an, den Vorstoß unverzüglich in nationales Recht umzusetzen. Was das für Wölfe in Brandenburg bedeutet, dazu unser Reporter Yasser Speck.
Hört man in Brandenburgs Wäldern dieses Geräusch, dann könnte sich in Zukunft dieses Geräusch immer öfter dazugesellen. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, die rechtlichen Voraussetzungen für einen schnelleren Abschuss von Wölfen zu schaffen. Die EU hat schon beschlossen, den Schutzstatus des Wolfes herabzustufen. Von streng geschützt auf geschützt. Allerdings muss das noch in eine EU-Richtlinie gegossen werden. Erst dann kann Deutschland das Jagen der Wölfe erlauben. Das ist derzeit noch verboten. Gregor Bayer, Staatssekretär im Ministerium für Landwirtschaft des Landes Brandenburg, begrüßt den Schritt des Bundesrates.
Damit kann man sagen, jetzt ist eigentlich der Weg von der politischen Willenserklärung her frei. Also der Eingriff in den Bestand in einzelne Tiere, die Bürokraten sagen Entnahme, man kann aber auch sagen durch Jagd letzten Endes, das ist ja der Weg, der ist jetzt endlich möglich, der war bislang versperrt.
Im November vergangenen Jahres sollen es über 1600 Wölfe in Deutschland gewesen sein. Das sind nahezu doppelt so viele wie vor 10 Jahren. Als Wolfsland Nummer 1 gilt Brandenburg mit fast 60 Rudeln. Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen fordern ein, wie sie es nennen, regional differenziertes Bestandsmanagement. Damit ist ein kontrollierter Abschuss der Wölfe gemeint, um die Population klein zu halten. Axel Kruschat vom Naturschutzbund BUND kritisiert diese Pläne. Würde der Wolf leichter zum Abschuss freigegeben werden, wie es die Bundesländer fordern, dann hätte das gravierende Folgen für die Wolfspopulation.
Wenn jetzt auch noch eine Bestandsjagd, also eine Quotenjagd dazu kommt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass durch diese Maßnahmen die Population wieder aussterben würde. Der Wolf würde dadurch in Deutschland wieder aussterben.
Kuschert nennt das, was die Länder fordern, Symbolpolitik und nimmt stattdessen die Tierhalter in die Pflicht.
Die überwiegende Risszahl findet bei nicht geschützten oder unzureichend geschützten Herden statt. Und daran müssen wir arbeiten und nicht daran, ob wir jetzt irgendwie 50 oder 100 Wölfe pro Jahr in Brandenburg schießen dürfen, weil das ist A nicht möglich und B würde es gar nicht dazu beitragen, dass Weidetierrisse weniger werden. Sie müssen trotzdem immer noch einen Zaun bauen.
Bis die Jagd auf den Wolf eröffnet wird, dauert es noch eine Weile. Und in welchem Umfang sie erlaubt sein wird, auch in Brandenburg, das wird sich zeigen.
Jasser Speck war das über Forderungen, das Jagen von Wölfen zu erlauben. Jetzt haben wir es 7:10. Es geht ums Geld, denn es wird teuer. Womöglich im Handelskonflikt mit den USA, ganz sicher bei der Aufrüstung Europas. Über beide Themen beraten die EU-Finanzminister seit gestern in Warschau. Das Treffen begleitet unser EU-Korrespondent Jakob Mayer. Der ist mir jetzt zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Mayer.
Schönen guten Morgen.
Der US-Präsident Donald Trump hat ja beileibe nicht alle Zölle ausgesetzt, aber immerhin die länderspezifischen Aufschläge von 20% für die EU unter anderem. Wie wird denn dieses Hin und Her in Washington bewertet von den Finanzministern?
Also die sind auf jeden Fall froh, dass jetzt dadurch, dass Trump wieder ein wenig zurückgerückt ist, dass jetzt dadurch möglicherweise die Chance auf Verhandlungen besteht. Immerhin gibt es jetzt 90 Tage Zeit, die sollte man auch klug nutzen, sagt der Gastgeber des Treffens hier, der polnische Finanzminister. Und auch andere haben begrüßt, dass zumindest jetzt das Signal von Washington ausgesendet wurde, dass vielleicht doch was geht. Also Bundesfinanzminister Jörg Kukis, der sieht sogar Bewegung in Washington und klare Signale, dass die US-Regierung verstanden hat, die negative Reaktion der Märkte und dass Washington jetzt wirklich an einer Einigung interessiert sei. Ich finde, kommt darauf an, wie man zuhört. Also wenn man dann den EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis anhört, der war deutlich nüchterner. Der hat genau das getan, was Sie jetzt in der Moderation gemacht haben. Der hat nämlich vorgerechnet, naja, die USA erheben ja weiter Zölle, so ist es nicht. Und die Kommission hält auch alle Instrumente auf dem Tisch, unter anderem auch das, dass man eben Abgaben auf Dienstleistungen verlangen könnte, also die schärfste Waffe der EU.
Ja, ist es denn mehrheitsfähig, diese Idee, also als Gegenmaßnahme eine Art Digitalsteuer zum Beispiel einzuführen auf Dienstleistungen von Tech-Konzernen wie Meta, Google oder Apple?
Da wurden die Beteiligten auf der Pressekonferenz auch danach gefragt, natürlich. Und da hält man sich noch zurück. Also so weit ist man ja lange noch nicht. Jetzt erstmal Verhandlungen. Da wird morgen der EU-Handelskommissar Maro Šefčovič nach Washington reisen. Wieder mal, muss man sagen. Danach sehen wir weiter, ob diese Verhandlungen zu etwas führen. Und falls sie zu nichts führen, dann erst wird die EU-Kommission quasi parallel gleichzeitig Gegenmaßnahmen vorbereiten. Und dann werden wir sehen, wenn es zum Schwur kommt. Also Deutschland ist da sehr zurückhaltend. Mhm. Der Bundesfinanzminister, wie gesagt, sagt, wir haben einfach keine Alternativen, weil andere Anbieter, zum Beispiel in Europa, eben keine solchen Cloud- und KI-Anwendungen anbieten, wie es die Amerikaner tun. Also da wird man sehen müssen, wie geschlossen die EU da steht. Dazu muss man auch sagen, dass eben in Außenhandelsfragen die Kommission das Sagen hat.
In Warschau geht es auch um Verteidigungsfinanzierung. Der polnische Finanzminister hat in seiner Einladung geschrieben, es gehe darum, dass europäische Staaten nicht mehr quasi klein-klein einzelne Rüstungsprojekte finanzieren, sondern gemeinsam im Verbund effektiv. Welche denn?
Ja, das wird heute die Frage sein. Es gibt eine Anregung, ein Diskussionspapier von der Brüsseler Denkfabrik Bruegel dazu. Diese schlägt vor, dass man eine gemeinsame europäische Organisation einrichtet, einen Verteidigungsmechanismus, der eben zwischenstaatlich ist, so dass eben auch nicht die EU-Länder wie Großbritannien beitreten könnten. Und der Charme davon wäre eben, dass man, wie Sie gesagt haben, bestimmte Rüstungsaufgaben eben gemeinsam erledigt. Momentan ist das so, dass quasi europäische Länder aneinander vorbei und möglichst mit den heimischen Produzenten, damit die eben daran verdienen, Rüstungsgüter einkauft. Und das führt dazu, dass es eben viel zu viele verschiedene Waffensysteme gibt. Während die Amerikaner einen Panzer haben, haben die Europäer eben 12 davon. Und das sieht man auch an den Waffen und an der Munition, die die Europäer in die Ukraine schicken. Die ist eben sehr durcheinander und das hemmt im Grunde die Verteidigung gegen einen gemeinsamen Gegner, eben wie es Russland eben darstellt zurzeit.
Das ist natürlich die Frage, ob man dann am Ende den deutschen oder den französischen Panzer nimmt. Also da glaube ich auch, dass man gewisse Dinge...
Da ist noch viel zu diskutieren, auf jeden Fall.
Herr Mayer, abschließend die Frage, warum finanziert man eine gemeinsame Verteidigung nicht einfach aus dem EU-Haushalt?
Ja, das ist schwierig. Das ist eigentlich auch nicht möglich, denn das ist durch die EU-Verträge eben nicht vorgesehen, dass sich die EU-Staaten quasi über den Haushalt Rüstung oder Waffen oder Munition beschaffen. Also deshalb gibt es da ja auch Umwege, diesen gemeinsamen Topf, aus dem die EU-Staaten dann refinanziert werden, wenn sie an die Ukraine Waffen liefern, aber direkt aus dem EU-Haushalt, das geht momentan nicht. Außerdem kommt dazu, wenn die Mitgliedstaaten das national machen, das ist ja, Verteidigung ist ja nationale Angelegenheit, dann haben sie momentan eben das fiskalische Problem, dass viele sehr, sehr hohe Schulden haben und da sehr zögerlich sind, um sich weiter zu verschulden, um eben das 2%-Ziel der NATO zu erreichen.
Vielen Dank. Korrespondent Jakob Mayer war das live aus Warschau, wo heute Mittag das Treffen der EU-Finanzminister zu Ende geht. 7.15 Uhr jetzt.
RBB 24 Inforadio Sport.
Tja, so torreich kann es in der Fußball-Bundesliga ruhig weitergehen. 5 Treffer hat es gestern Abend in Wolfsburg gegeben, worüber sich die Wolfsburger allerdings nur bedingt gefreut haben. Denn 3 der 5 Tore hat der Gegner aus Leipzig erzielt. Aus Wolfsburg unser Reporter Michael Augustin.
Die 49. Minute in Wolfsburg. Xavi Simons steht auf der Werbebande, jubelt vor der Gästekurve und lässt sich für seinen 2. Treffer das Tor zum 3:0 feiern. Viele VfL-Fans pfeifen. Frust, Enttäuschung, Spiel abgehakt, die 4. Niederlage hintereinander unvermeidbar. Und plötzlich wird es doch nochmal spannend. 1:3 Fischer, 2:3 Sko Olsen. Noch eine Viertelstunde zu spielen, Wolfsburg am Drücker, fast noch der Ausgleich durch Gerhard und am Ende doch nur 0 Punkte für die Mannschaft um Kapitän Maximilian Arnold.
Gefühlt nach der ersten Halbzeit habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass wir noch ein Tor schießen, weil der liebe Fußballgott gar nicht auf der Seite von uns war. Dann haben wir uns irgendwie da rausgekämpft, zwei richtig gute Tore geschossen und wir hatten heute eine Vielzahl von Möglichkeiten und haben leider nur 2 Tore geschossen.
Und hier einmal Pfosten und Latte getroffen. Für die Leipziger ist dieses 3:2 gleichbedeutend mit dem ersten Auswärtssieg seit Anfang Dezember. Damals in Kiel, jetzt in Wolfsburg. Entscheidend daran beteiligt Riedle Baku. Der Neuzugang aus Wolfsburg hat 2 der 3 Leipziger Tore vorbereitet.
Ja, ist jetzt nicht so das erste Mal, dass wir das diese Saison haben. Wir machen das wirklich sehr, sehr gut über weite Strecken des Spiels. 3 Punkte und jetzt können wir ganz entspannt auf der Couch anderen Spiele sehen.
Vor allem die Spiele von Mainz 05 und Eintracht Frankfurt. Mannschaften, die Leipziger in der Tabelle noch hinter sich lassen müssen, um in die Champions League einzuziehen.
Soweit Michael Augustin. Und die Mainzer spielen heute Nachmittag in Hoffenheim. In unserer Bundesliga-Sendung ab 15 Uhr werden wir ausführlich berichten, wie natürlich auch vom Spiel des 1. FC Union. Der tritt beim deutschen Meister und Pokalsieger Leverkusen an. Hertha BSC ist vorher schon in der 2. Fußball-Bundesliga gefordert. Gegen Darmstadt soll der 4. Sieg in Folge eingefahren und 3 weitere Punkte für den Klassenhalt geholt werden. Ohne Punkte ist gestern Abend überraschend der Hamburger SV geblieben. Der Tabellenführer hat im eigenen Stadion verloren gegen den Abstiegskandidaten aus Braunschweig mit 2:3. Aus Hamburg Lars Pegelow.
Der HSV war von Anfang an nicht im Spiel, hatte kaum Torchancen und überließ den abstiegsgefährdeten Niedersachsen das Kommando. Ende der ersten Hälfte sorgte ein Doppelschlag für das 0:2. Erst Bell, dann Hefti mit einem Eigentor. Es gab Pfiffe der HSV-Fans schon zur Pause. In Durchgang 2 wurde es kaum besser. Nach Selkes Anschlusstor kam einmal kurz Hoffnung auf, aber Baas und Philipp konterten den HSV mit ihren Toren aus. Das 19. Saisontor von Davy Selke am Ende der Nachspielzeit änderte nichts mehr an der Niederlage. In der Tabelle bleibt der HSV vorn, weil Verfolger Köln nicht über ein 1:1 in Fürth hinausgekommen ist.
Lars Pegelow war das aus Hamburg vom 2:4 des HSV gegen Braunschweig. Und noch eine Meldung vom Eishockey. Die Berliner Eisbären müssen weiter auf ihren Finalgegner um die deutsche Meisterschaft warten. Köln hat es verpasst, den entscheidenden 4. Sieg einzufahren. In Ingolstadt hat die Mannschaft 0:3 verloren. In der Playoff-Serie führt Köln jetzt nur noch mit 3:2.
Werbung.
Schokolade.
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 Schokolade von Felicitas.
Willkommen im Felicitas Schokoladenland. Felicitas Schokolade.de.
Weißt, Karle, was Dinkel bedeutet?
Dinkel?
Dinkel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seidenbacher.
Hörpartners beliebtestes Hörgerät.
Was?
Das Hörgerät Signia Pure Charge & Go iX kann jetzt noch mehr.
Nein!
Doch! Denn jetzt gibt es noch mehr Akkuleistung und Bluetooth-Kompatibilität mit den meisten Handys und TV-Geräten. Aber jetzt kommt der Hammer. Bis Ende April mit bis zu 900 Euro Ersparnis.
Nein!
Doch! Oh! Hören kommt von Können.
Hörpartner. Dein Hörgerät. Alle Infos auf hörpartner.de.
Das Wetter für Berlin und Brandenburg. Der Tagesbeginn heute stark bewölkt. Dann gibt es von Westbrandenburg her vermehrt freundliche und später auch sonnige Abschnitte. Die Höchsttemperaturen heute 17 bis 20 Grad. Aktuell haben wir zwischen 7 und 10 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
B87 Frankfurt-Oder Richtung Luckau. Zwischen Müllrose und Rago Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Bereich über Messedamm umfahren. Westend rund ums Olympiastadion gibt es heute Behinderungen wegen eines Fußballspiels. In der Zeit von 9 bis 17 Uhr müssen Sie mit umfangreichen Absperrungen rechnen. Außerdem gibt es kaum Parkplätze. Bitte nutzen Sie zur Anfahrt öffentliche Verkehrsmittel. Mitte die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße Richtung Hackescher Markt gesperrt. Bei der S-Bahn fahren Busse statt Bahnen für die S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz. Und auf der S3 zusätzlich zwischen Erkner und Ransdorf bis zum 4. Mai.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7.21 Uhr. Die EU-Finanzminister beraten am zweiten Tag ihres Treffens in Warschau darüber, woher das Geld für eine Aufrüstung Europas kommen und wie es eingesetzt werden soll. In der Einladung des polnischen Finanzministers Domanowski heißt es, angesichts knapper Kassen müsse man Investitionen besser abstimmen. Bisher setzen die EU-Staaten meist auf kleine Bestellungen bei heimischen Herstellern. Im Gespräch ist jetzt eine zwischenstaatliche Einrichtung, die Rüstungseinkäufe besser koordinieren soll. Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuest sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. China hat im Streit mit den USA die Zölle weiter erhöht, auf jetzt 125%. Aus Peking Benjamin Eisel.
Die Volksrepublik reagiert damit auf die jüngste Zollerhöhung von US-Präsident Donald Trump auf Einfuhren aus China. Diese liegen nun bei zusätzlichen 145%. Das Handelsministerium in Peking bezeichnete die US-Zölle als abnormal hoch, ohne praktische wirtschaftliche Signifikanz. Die Zölle würden als, Zitat, Witz in die Geschichte eingehen, heißt es in einer Mitteilung.
Ranghohe Vertreter aus Washington und Teheran sprechen heute über das umstrittene Atomprogramm des Iran. Im Sultanat Oman werden der US-Sondergesandte Witkoff und der iranische Außenminister Araghchi für den Auftakt des Dialogs erwartet. Witkoff signalisierte in einem Zeitungsinterview die Kompromissbereitschaft der USA. Der Iran dürfe nur nicht in der Lage sein, eine Atombombe zu bauen. Dies sei für die USA die rote Linie, so Witkoff. Die Frauen in der SPD fordern von CDU-Chef Merz, dass er mindestens die Hälfte der Posten in seinem Kabinett mit Frauen besetzt. Die Vorsitzende der SPD-Frauen Neuchel sagte dem Tagesspiegel, das Parlament und die Regierung hätten die Aufgabe, alle zu vertreten, nicht nur die Männer. Deshalb sei es an den Parteien und letztlich am Kanzler, für eine 50-50 Verteilung bei den Spitzenposten zu sorgen. In der Fußball-Bundesliga hat Leipzig am Abend 3:2 in Wolfsburg gewonnen. Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben ihr drittes Halbfinalspiel in den Playoffs verloren. Am Abend mussten sie sich in Saarlouis 52-66 geschlagen geben. In der Best-of-Five-Serie liegen die Berlinerinnen mit 1:2 zurück. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute zunächst meist bewölkt, im Verlauf von Westen freundlicher, maximal 17 bis 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 10 und in Luckenwalde 8 Grad, schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Morgen nach sonnigem Beginn zunehmend wolkig mit Schauern und Gewittern bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 7.24 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter geht's mit Christoph Kober. Schönen guten Morgen. Und jetzt geht es um Können und Wollen. Erst dauert es in der Bundespolitik Wochen, bis man einen gemeinsamen Willen formuliert und dann 4 Jahre, in denen man zeigt, dass man diesen Willen auch umsetzen kann. Unser Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn wollte und konnte sich seine Gedanken darüber machen. Hier seine Berliner Notizen der Woche.
Was die mutmaßlich künftige Regierung will, steht schon mal auf knapp 150 Seiten im Koalitionsvertrag. Unionschef Friedrich Merz.
Wir wollen ein Land werden, in dem die Menschen Freude haben zu arbeiten, Freude haben, sich auch gesellschaftspolitisch, politisch zu engagieren. Wir wollen ein Land sein, das es einfach wieder besser macht.
Besser machen ist schön, besser wissen auch. Was immer Jens Spahn, CDU in der neuen Regierung werden will, einen selbst ausgedachten Titel für die Koalition, kann er schon liefern.
Ich spreche immer von der Wir-haben-den-Schuss-gehört-Koalition. Was meine ich damit? Der 23. Februar, so lang noch gar nicht her, der Wahltag, hat uns ja einen ziemlichen Warnschuss gegeben.
Und den konnte man, selbst wenn man wollte, kaum überhören. CSU-Chef Markus Söder überhört man auch nicht. Er hat am Koalitionsvertrag mitgewirkt und ist begeistert, fast wie von sich selbst.
Dieser Koalitionsvertrag, ich empfehle übrigens, ihn genau zu lesen, kann ein kleiner Bestseller werden, denn jeder Satz ist Politik pur.
Politik pur? Als wollte Söder sich bescheiden und auf kleine Gemeinheiten oder Fotos vom Essen verzichten können. Ganz anders sieht es bei Lars Klingbeil von der SPD aus. Er hat in den letzten Wochen eindrucksvoll gezeigt, dass man Wahlen ruhig verlieren kann, wenn der Wille, etwas zu werden, nur stark genug ist.
Wir wollen den Menschen, den Unternehmen mehr vertrauen. Nicht alles muss bis ins Kleinste geregelt werden. Die Bagger müssen arbeiten und die Faxgeräte in unserem Land müssen entsorgt werden.
Das kann man wohl laut sagen. Apropos laut, kommen wir zur AfD-Chefin Alice Weidel, die selbst wenn sie ein gutes Haar am Koalitionsvertrag finden könnte, es gar nicht zugeben wollte.
Es bleibt festzuhalten, dass dieser Koalitionsvertrag eine Kapitulationsurkunde von Friedrich Merz ist.
Einen vergifteten Titel für die Koalition kann man sich auch bei der Linken vorstellen. Heidi Reichenick zum Beispiel will es so sagen.
Die Reste-Rampe-Koalition, die RERA-Co, das würde ich als Namen vorschlagen.
Die Grünen wollen wohl nicht mit einem Namensvorschlag dienen. Aber Gutes kann Parteichefin Franziska Brandner dem Koalitionsvertrag auch nicht abgewinnen.
Diese Koalition hat Geld wie Heu. Aber Ideen wie Stroh.
Irgendwo zwischen Heu und Stroh kann man die Wahrheit suchen, wenn man will. Wir wollen zum Schluss kommen, und zwar mit dem künftigen Kanzler.
Wir überwinden die Polarisierung in unserem Land, damit wir gemeinsam Chancen ergreifen können.
Die Polarisierung überwinden, das wäre was. Ob Merz auch kann, was er da will?
Die Berliner Notizen waren das von unserem Hauptstadtkorrespondenten Uwe Jahn. Um 7.28 Uhr, 7:28, 8:30. Union und SPD haben bei der Erstellung ihres Koalitionsvertrags kräftig gerechnet in den vergangenen Wochen. Die Finanzverantwortlichen in Städten und Kommunen haben diese Woche auch kräftig gerechnet. Lohnkosten sind für sie ein bedeutender Posten. Und es kommen Gehaltserhöhungen. Insgesamt knapp 6% plus in diesem und im nächsten Jahr haben Arbeitgeber und Gewerkschaften für den öffentlichen Dienst vereinbart. Das könnte mancherorts eng werden. Unsere Reporterin Elisa Göppert hat in einigen mehr oder weniger klammen Kommunen in Ostbrandenburg nachgefragt, was der neue Tarifvertrag mit steigenden Lohnkosten für sie bedeutet und ist dort auf sehr gemischte Gefühle gestoßen.
Den Letzten beißen die Hunde, sagt man immer so schön. Und es wird alles auf die Kommunen abgewälzt, ohne zu gucken, wie die Kommune das denn leisten kann.
Sagt Thomas Mix, ehrenamtlicher Bürgermeister von Buko. Wie alle Kommunen will auch er für seine städtischen Beschäftigten faire Löhne. Aber
andererseits geraten gerade die schwachen Kommunen mit schwacher Finanzlage durch steigende Personalkosten sehr, sehr stark unter Druck.
Dieses Jahr kommen auf Buko etwa 58.000 Euro mehr Lohnkosten zu. Nächstes Jahr nochmal zusätzliche 52.000 Euro. Die Kassen der 1.500 Einwohner zählenden Stadt sind leer, sagt Mix.
Wir haben null Spielraum.
Nadine Gebauer klingt da entspannter. 565.000 Euro mehr Lohn wird Fürstenwalde den rund 400 städtischen Mitarbeitenden dieses Jahr bezahlen können, sagt die Pressesprecherin der Stadt an der Spree.
Es ist natürlich eine Herausforderung, das zusätzliche Geld aufzubringen, aber durch die vorausschauende Planung ist jetzt nichts, was uns tatsächlich vor große katastrophale Herausforderungen stellt.
Wie Fürstenwalde haben auch Prenzlau und Seelow steigende Löhne für ihre Beschäftigten im diesjährigen Haushalt bereits eingeplant. Langfristig müssen aber auch sie schauen, wie sie die steigenden Kosten stemmen.
Und das ist eben die schwierige Frage, die ich gerne laut und deutlich immer wieder aufs Neue dem Land Brandenburg stellen möchte. Wie stellt ihr euch das vor?
Bukos Bürgermeister Mix sieht das Land in der Verantwortung, an die Kommunen delegierte Aufgaben auch zu bezahlen. Ähnlich sieht das Seelows Bürgermeister Robert Nitz. Mit Blick auf das von der Bundesregierung angekündigte Sonderpaket sagt er:
Was ich tatsächlich fordere, ist, dass diese Summen dann auch tatsächlich bei den Kommunen in der Selbstverwaltung ankommen. Denn wir sind es hier an der Basis, die mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort dann auch das gesellschaftliche Leben gestalten.
Das sagt Robert Nitz, Bürgermeister von Seelow im Landkreis Märkisch-Oderland, in Beitrag unserer Reporterin Elisa Göppert. 7.30 Uhr die Zeit, 19:30 haben wir es. Der Kampf gegen Rassentrennung, für Freiheit und Gleichberechtigung war ihre Lebensaufgabe. Kunst und Tanzen waren ihre Werkzeuge. Freida Josephine McDonald, besser bekannt als Josephine Baker. Heute, vor 50 Jahren, ist sie in Frankreich gestorben. Und unsere Korrespondentin Caroline Diller lässt ihr bewegtes Leben Revue passieren.
Paris in den 20er Jahren. Wenn Josephine Baker auftritt, rast das Publikum. Denn so etwas hatte hier noch keiner gesehen. Josephine ist schön. Sie ist schwarz, trägt kaum mehr als ein Bananenröckchen. Und sie tanzt wie keine zuvor. Wild, expressiv, ungehemmt. Als junge Tänzerin ist Josephine aus den USA nach Frankreich gekommen, auch um dem offenen Rassismus in ihrem Heimatland zu entfliehen. Sie habe gewusst, dass sie in Frankreich frei sein werde. So sagt sie es viele Jahre später im französischen Rundfunk.
Je savais qu'en France, j'aurais la liberté d'esprit et de corps.
Où sont mes bananes? C'est vrai. Quand j'avais des bananes autrefois, c'est que je n'avais pas de complications. Non?
In Frankreich wird sie zur Ikone und zur Projektionsfläche für Klischees von Erotik und Exotismus. Josephine bedient diese Klischees und bricht sie, bewusst und gezielt. Als glamourösen Star habe sie sich aber nie betrachtet, erzählt sie 1975 im Interview mit dem Fernsehsender TF1.
Je ne suis rien de tout ça.
Ich bin nichts von alledem und ich war es nie. Ich wurde adoptiert, erst von Paris und später von der Welt. Man hat mich auf ein Podest gestellt und natürlich akzeptiere ich das, auch mit Freude. Aber ich sehe mich nicht bewusst als Berühmtheit.
Jedes Amour, mon pays, Paris.
Weniger bekannt ist, was Josephine Baker auch war, nämlich Spionin, Unterlieutenant der französischen Luftwaffe und Resistancekämpferin. Im Zweiten Weltkrieg schmuggelt sie geheime Informationen für die französische Exilregierung unter Charles de Gaulle und für die Alliierten aus dem besetzten Paris. Ihre Einsatzorte?
England, Ägypten, überall. In der Wüste, in Nordafrika.
Und was tat sie dort?
Was ich tun musste. Und ich war sehr stolz darauf, das tun zu können.
Schon zu Lebzeiten erhält sie dafür militärische Auszeichnungen. Und 2021 die größte Ehre, die Frankreich gewährt. Als erste schwarze Frau bekommt Josephine einen Platz im Pantheon, der Ruhmeshalle der französischen Nationalhelden.
Ma France, c'est Josephine.
Mein Frankreich, das ist Josephine, sagte Präsident Emmanuel Macron bei den Feierlichkeiten.
Héroïne de guerre, combattante.
Sie war Kriegsheldin, Kämpferin, Tänzerin, Sängerin. Eine Schwarze, die sich für Schwarze einsetzte, aber vor allem eine Frau, die für das Menschliche kämpfte. Amerikanerin und Französin.
Josephine Baker ist auch dabei, als im August 1963 rund 250.000 Menschen nach Washington ziehen, um gleiche Bürgerrechte für Afroamerikaner einzufordern. Es sei der schönste Tag ihres Lebens, sagt Baker. in ihrer Uniform der französischen Armee an der Seite von Martin Luther King.
I want you to know that this is the happiest day of my entire life.
Ihre Kunst und ihr Erfolg sind für Josephine Baker zutiefst politisch. Und sie setzt ihre Berühmtheit gezielt ein, um für ihre Ideale zu kämpfen.
Puisque Paris est une femme,
Paname. Ein halbes Jahrhundert nach ihrem Tod hat sie in Frankreich noch immer Heldenstatus. Die Pariser Halle de la Chanson erinnert an diesem Wochenende an das bewegte Leben von Josephine mit einer Tanzrevue wie sonst.
Heute ist der 50. Todestag von Josephine Baker. Das Porträt war von unserer Frankreich-Korrespondentin Caroline Deller. 7.35 Uhr jetzt.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Die nächste Bankfiliale ist nicht ein paar Straßen weiter, da werden es immer weniger, sondern für die meisten von uns in der Hosentasche, auf dem Smartphone, wenn wir denn ein solches besitzen. Fintechs, die Dienstleister der digitalen Finanzbranche, versprechen, dass wir unser Geld sicher und profitabel online verwalten und vermehren können. Und Berlins Wirtschaftspolitik hofft schon, mit ihnen zum neuen deutschen Bankenstandort zu werden, berichtet Sebastian Schöbel aus unserer Wirtschaftsredaktion.
Fintechs sind erwachsen geworden. Vorbei die Zeit, in der Skeptiker bei Finanztechnologie eher an Bitcoin-Glücksritter oder Krypto-Scammer dachten. In Berlin ist die Branche längst zu einem der ökonomischen Hoffnungsbringer geworden. Digitale Zahlungsdienste, KI-gestützte Robo-Trader und Kontoführung komplett über das Handy sind die Zukunft der Finanzindustrie. Davon ist Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey überzeugt.
Die Frage, ob das eine Zukunft hat. Die ist die gleiche Frage, wenn man fragt, ob Digitalisierung eine Zukunft hat. Selbstverständlich haben diese digitalen Finanzmarktinstrumente und die digitalen Finanzmarktunternehmen eine Zukunft.
Im Wettlauf um den Titel Startup-Hauptstadt hat Berlin zwar längst harte Konkurrenz bekommen, doch bei den Fintechs ist die Bundeshauptstadt Deutschlands unangefochtene Nummer 1. Laut einer Studie der Wirtschaftsberatung Ernst & Young wurden 2024 mehr als 460 Millionen Euro in Berliner Fintechs investiert. Das entsprach fast 90% aller Investitionen in die Branche deutschlandweit.
Man muss sich das ja mal vorstellen. Frankfurt am Main ist der traditionelle Bankenstandort. Aber der Bankenstandort der Zukunft, der Fintech-wichtigster Standort in Deutschland, ist Berlin.
Denn hier gibt es nicht nur die meisten Risikokapitalgeber, die in Fintech-Startups investieren, sondern auch ein sehr gutes, wie Gründer es nennen, Ökosystem, also vor allem Unterstützungsprogramme für Startups, ein Netzwerk aus vielen mittleren und einigen großen Fintechs sowie zahlreiche internationale Fachkräfte.
Was wirklich in Berlin gefehlt hat, aber jetzt da ist, ist die Vibe,
sagt Ingmar Stupp vom Fintech-Startup Tilta aus Berlin-Mitte. Die FIBE, Berlins Fintech-Konferenz, die dieses Jahr zum zweiten Mal stattfindet, war für Stupp das noch fehlende Puzzleteil für die Branche.
Denn wir sind wirklich in den letzten Jahren, wirklich jedes Jahr nach Amsterdam auf die Money 2020 gepilgert, obwohl Berlin ja so ein starkes Fintech-Ökosystem hat. Und jetzt ist auch endlich mal eine würdige Konferenz dafür da.
Die FIBE, das sind Impulsvorträge von Vordenkern der Szene, Workshops zu komplexen KI-Systemen zur Geldwäschebekämpfung, Diskussionsrunden über die Zukunft des Bankenwesens und zwischendurch Pausen am Espressowagen, am Foodtruck oder an der riesigen Carrera-Rennbahn, die ein Kreditkartenkonzern aufgebaut hat zum Zeitvertreib. Alles sehr seriös, sagt Erik Romba, Fintech-Experte bei der Kanzlei Osborne Clark.
Kein Wildwest, agil, innovativ, manchmal schneller als der eine oder andere denken kann, aber das ist nicht unreguliert.
Sagt ein Verfechter der Fintech-Branche im Beitrag von Sebastian Schöbel. Nachdem Union und SPD sich diese Woche auf einen Koalitionsvertrag geeinigt haben, dürfte Deutschland im Mai eine neue Bundesregierung erhalten. Eine gute Nachricht auf die außenpolitischen Partner. Und ganz besonders für sein Land findet der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Oleksiy Makeyev.
Ich freue mich riesig, dass in den letzten zwei Wochen mein Lieblingswort, das ich immer vorschlage, zum Wort des Jahres zu krönen, das Wort Führungsrolle, von vielen Politikern jetzt ausgesprochen wurde. Man spricht über Führungsrolle Deutschlands. Und das ist für mich ein gutes Zeichen. Und ich hoffe sehr, dass es nicht nur Rhetorik ist, sondern ein Aktionsplan.
Das sagt Alexei Makeyev, Botschafter der Ukraine in Deutschland. Ein Gespräch mit ihm hören Sie hier im Programm ab 12.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Jonas Ziegler.
B87 Frankfurt-Oder Richtung Luckau zwischen Müllrose und Rago Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis zum Spandauer Damm nur einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Westend rund ums Olympiastadion gibt es heute Behinderungen wegen eines Fußballspiels. In der Zeit von 9 bis 17 Uhr müssen Sie mit umfangreichen Absperrungen rechnen. Mitte, die Spandauer Straße ist ab Karl-Liebknecht-Straße Richtung Haggischer Markt noch bis Mitte Mai gesperrt. Den Livestream im RBB 24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smart Speaker.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7.40 Uhr mit Jonas Ziegler. Am zweiten Tag ihres Treffens in Warschau wollen die Finanzminister und Ministerinnen der EU über die Finanzierung der Aufrüstung Europas sprechen. Unter anderem als Reaktion auf den Kurswechsel der USA in der Ukraine-Politik unter Präsident Trump will die EU stark aufrüsten. Aus Brüssel Jakob Mayer.
Europas Rüstungsmärkte sind zersplittert, weil Länder in vergleichsweise kleinen Stückzahlen vorzugsweise bei heimischen Unternehmen bestellen, anstatt sich abzustimmen. Die Runde diskutiert in Warschau über einen Vorschlag der Brüsseler Denkfabrik Bruegel, die eine neue innerstaatliche Einrichtung empfiehlt, der auch Nicht-EU-Länder wie Großbritannien beitreten könnten.
7.41 Uhr, RBB 24 Inforadio mit zwei Gefahrenmeldungen. Bitte Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Birkenwerder und Kreuz Oranienburg steht ein defektes Fahrzeug auf der Standspur und es ist Öl ausgelaufen. Und Vorsicht auf der A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Neuruppin und Neuruppin Süd läuft ein Reh auf der Fahrbahn. Vorsicht in beiden Richtungen. Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuest sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. Laut Fuest zerstörten die USA im Moment ihre Reputation als zuverlässiger Vertragspartner. Dass die EU nicht sofort mit Gegenmaßnahmen auf die US-Zölle reagiert, sei richtig. China hingegen macht im Zollstreit weiter. Heute sollen die Abgaben auf US-Importe auf 125% steigen. Die Arbeitgeberverbände kritisieren die Pläne von Union und SPD für ein stabiles Rentenniveau und bessere Mütterrenten als zu teuer. Nach ihren Berechnungen kosten sie bis 2031 rund 50 Milliarden Euro. Hauptgeschäftsführer Kampeter sagte, dass im Koalitionsvertrag leider nichts stehe, um die wachsenden Ausgaben in der Rentenversicherung zu begrenzen. Das bedeutet noch höhere Kosten für die Arbeitgeber und noch weniger netto für die Beschäftigten. Dänemark verlängert seine Kontrollen an der Grenze zu Deutschland um weitere 6 Monate. Das Justizministerium begründete die Entscheidung mit einer anhaltenden Terrorbedrohung. Gefahr drohe unter anderem von militanten Islamisten, hieß es. Dies sei eine Folge des Konflikts im Nahen Osten. Dänemark hatte die Grenzkontrollen Anfang 2016 eingeführt und immer wieder mit verschiedenen Begründungen verlängert. In der Fußball-Bundesliga hat Leipzig am Abend 3:2 in Wolfsburg gewonnen. Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben ihr drittes Halbfinalspiel in den Playoffs verloren. Am Abend mussten sie sich in Saarlouis 52:66 geschlagen geben. In der Best-of-Five-Serie liegen die Berlinerinnen damit mit 1:2 zurück. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute zunächst meist bewölkt, im Verlauf von Westen freundlicher, maximal 17 bis 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 9 und in Angermünde 10 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn zunehmend wolkig mit Schauern und Gewittern bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit, es wird 7.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter geht's mit Christoph Kober im Studio. Schönen guten Morgen. Die Krankenhäuser in Angermünde und Prenzlau gehören als medizinisch-soziales Zentrum Uckermark zum Krankenhauskonzern Gesellschaft für Leben und Gesundheit, kurz GLG. Mitte der Woche hat die Menschen im Nordosten Brandenburgs die Nachricht aufgeschreckt, zu wenige Patienten und damit zu geringe Einnahmen, von Insolvenz war die Rede. Die Gesellschafter der GLG haben nun erstmal eine Lösung gefunden, die Kliniken zu erhalten. Unser Reporter Stefan Kunze mit seinem Bericht.
Die Gesellschafter trafen sich zur Abstimmung. Neben dem Landkreis Uckermark sind das der Landkreis Barnim und die Stadt Eberswalde. Heraus kam ein neuer Beschluss.
Der sieht vor, dass der Landkreis Uckermark jetzt die 2 Millionen Euro in die MSZ Uckermark transferiert, um die drohende Insolvenz abzuwenden.
Sagt Uckermark-Landrätin Carina Dörck. Robert Schindler, der Konzernpflegedirektor der GLG, sagte dazu:
Wir sind dem Kreistag Uckermark dankbar für die Beschlussfassung, in diesem Jahr 2 Millionen zur Verfügung zu stellen, im nächsten Jahr weitere 2 Millionen, dass die Landrätin verbindlich erklärt hat, uns diese Gelder zur Verfügung zu stellen.
Wenn es denn notwendig sei, könne es zu einem späteren Zeitpunkt noch weitere 2 Millionen vom Landkreis Uckermark geben, sagte Dörck dem RBB. Aber
die Bedingung dafür ist, dass das Krankenhaus als Krankenhaus der Grundversorgung erhalten bleibt. Ich gehe davon aus, dass jetzt auch die Fallzahlen dann sich wieder stabilisieren, wenn jetzt neue Ärzte, neue Pflegekräfte eingestellt werden, weil klar ist, es bleibt Krankenhaus der Grundversorgung. Und deshalb gehe ich jetzt davon aus, dass dann nachher auch mit steigenden Fallzahlen auch die finanzielle Situation sich bessern wird.
Aus der GLG-Geschäftsführung klingt das etwas weniger eindeutig. Die Kuh konnte definitiv vom Eis geholt werden, sagt der Konzernpflegedirektor Schindler.
Und gestalten jetzt, wenn wir mit diesem Bild so weiterzeichnen, die Kuh neu, gemeinsam im Dialog mit den drei Gesellschaftern und externen Beraterinnen und Beratern, um genau zu schauen, welche medizinische Leistung werden wir in Prenzlau weiterhin vor Ort anbieten und wie können wir gemeinsam uns perfekt darauf vorbereiten im Hinblick der Krankenhausstrukturreform.
Und genau deswegen ist Jörn Liefke skeptisch. Der Betriebsratsvorsitzende der MSZ Uckermark GmbH ist für den Beschluss dankbar und auch etwas erleichtert. Aber
dass die Kuh vom Eis ist, würde ich gerne sagen, aber da wird auch diese öffentliche Unterstützung, für die wir sehr dankbar sind, noch nicht reichen. Es geht jetzt darum zu klären, welchen Weg kann das Unternehmen gehen.
Am 28. April sollen nun die Aufsichtsratsmitglieder über die vorgeschlagenen Varianten und die finanzielle Ausstattung entscheiden.
Und da sind natürlich die Gesellschafter immer gefragt. Die bisherigen Lösungen, die wir gefahren haben im GLG-Verbund, tragen für die Zukunft an der Stelle nicht mehr.
Gut möglich, dass Landrätin Carina Dörck sich erneut an die Öffentlichkeit wenden wird, damit in der Uckermark ein Krankenhaus der Grundversorgung im Kreis bleibt.
Reporter Stefan Kunze über die Perspektiven der Krankenhäuser in Prenzlau und Angermünde. 7.47 Uhr, die Zeit. Nachdem in den letzten Wochen mehrere Deutsche beim Einreiseversuch in die USA festgesetzt und zurückgeschickt wurden, sind nun viele Reisende beunruhigt. Kann ich überhaupt noch rein in die USA? Was erwartet mich dort an der Grenze? Reiseveranstalter merken diese Verunsicherung deutlich, berichtet Ruth Kirchner aus dem Hauptstadtstudio.
Reiseveranstalter Timo Kohlenberg schaut besorgt auf die Urlaubssaison. Seit dem Amtsantritt von Donald Trump laufen bei dem Spezialisten für USA-Reisen die Geschäfte nicht mehr so gut.
Ich schätze da so auf 15-20% ist das bei uns seit Mitte, Ende Februar eingebrochen an neuen Anfragen und Buchungen. Also das merkt man schon.
Andere Reiseveranstalter berichten Ähnliches. Grund für die Zurückhaltung: Trump und seine erratische Politik und Berichte über einige Deutsche, die bei der Einreise abgewiesen wurden. Passiert ist das der 19-jährigen Maria aus Rostock. Die US-Behörden hätten ihr und ihrer Freundin vorgeworfen, mit Touristenvisa in den USA arbeiten zu wollen.
Das ist so irgendwie alles so absurd und surreal gewesen und dass einem das dann so vorgeworfen wird, obwohl das irgendwie gar nicht stimmt und man kann aber auch dagegen gar nichts machen dann in dem Moment.
Maria und ihre Freundin kamen nach einer Nacht in US-Gewahrsam wieder frei und mussten sofort ausreisen. Ein 34-jähriger Deutscher mit US-Aufenthaltsgenehmigung sitzt mittlerweile seit mehr als 4 Wochen in amerikanischer Abschiebehaft. Christian Wagner, Sprecher des Auswärtigen Amtes, ist besorgt, spricht aber von Einzelfällen.
Wir sind in diesen Fällen auch in Kontakt mit den Angehörigen und mit den Personen und leisten dort, wo gewünscht, konsularische Betreuung.
Außenpolitiker werden deutlicher. Johannes Wadefuhl von der CDU bezeichnet das Vorgehen der US-Behörden als nicht akzeptabel.
Das, was wir da jetzt beobachtet haben, das ist mit Sicherheit sehr irritierend und wird sicherlich auch Gesprächsgegenstand der neuen Bundesregierung mit den US-Behörden sein müssen.
Wadefuhl fordert Aufklärung. Doch nicht erst seit dem Amtsantritt von Trump kann die Einreise in die USA nervenzerrend sein. US-Grenzbeamte sind nicht gerade bekannt für einen freundlichen Umgang mit ihrer Kundschaft. Wegen der jüngsten Vorfälle raten einige Online-Portale vor der Einreise Trump-kritische Chatverläufe auf dem Handy und Social-Media-Posts zu löschen. Wadefuhl hält das für übertrieben.
Denn gemessen an der Zahl der Menschen, die jeden Tag in die Vereinigten Staaten von Amerika reisen, sind natürlich das Einzelfälle, aber trotzdem, man muss ihnen nachgehen.
Auch Reiseveranstalter warnen vor Panikmache. Mehr als 2 Millionen Deutsche sind im vergangenen Jahr in die USA gereist. Doch sollte sich der Trend fortsetzen, könnten es bald weniger werden. Denn nicht nur Urlauber sind verunsichert. Auch beim Schüleraustausch macht sich der Einfluss von Trump bemerkbar, beobachtet Thomas Terbeck vom unabhängigen Bildungsberatungsdienst Weltweiser.
Während die Buchungslage vor dem Amtsantritt eigentlich normal war bis gut, hören wir jetzt von vielen Austauschorganisationen, dass die Nachfrage durchaus niedriger bis abgeschnitten ist.
Andere Länder wie Kanada profitieren, sowohl bei Urlaubern als auch bei Austauschschülern. Wie sich langfristig die Trump-Regierung auf Reisen auswirkt, ist noch unklar. Das Auswärtige Amt hat zunächst vor einigen Wochen die Reisehinweise für die USA ergänzt. Vorstrafen in den USA, falsche Angaben zum Aufenthaltszweck oder eine auch nur geringfügige Überschreitung der Aufenthaltsdauer, heißt es jetzt, können zu Festnahme, Abschiebehaft und Abschiebung führen. Und einen Anspruch auf Einreise gibt es nicht. Die endgültige Entscheidung trifft der US-Grenzbeamte.
Das ist der Bericht unserer Hauptstadtkorrespondentin Ruth Kirchner. 7.51 Uhr haben wir es jetzt. Die Osterzeit prägt für gläubige Christen den Frühling, aber auch im Judentum stehen hohe Feiertage an. Pessach, das jüdische Fest der Befreiung, erinnert an den Exodus aus Ägypten und das Pessachfest beginnt heute Abend. Ein zentraler Aspekt ist das Verbot von Chametz, gesäuerten Produkten aus so ziemlich allen Getreidearten, also auch Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und Dinkel. Diese Tradition symbolisiert die hastige Flucht aus Ägypten. Wie das konkret aussieht, hat sich Miron Tennenberg angeschaut.
Noah Fein putzt und sortiert seit 2 Wochen.
Die Matze-Packung noch vom letzten Jahr. Ich kaufe immer viel zu viel. Dann Couscous. Couscous ist ja aus Weizen. Das kommt also unter die Kategorie Chametz. Dann so Sachen, die gegoren sind. Also Sojasauce unterlegt ja einem Gärtner.
Pessach-Vorbereitung heißt vor allem Frühjahrsputz. In jüdischen Haushalten wird dann jeder Krümel Chametz aufgespürt. Und das mit einer gewissen Art Hingabe. Für die End-40-Jährige ist das allerdings jedes Jahr aufs Neue eine echte Herausforderung.
Ja, also es ist immer erstmal ein großer Berg, aber irgendwann ist man halt auch so ein bisschen im Putzrausch und es bekommt fast so was Meditatives, wenn man hier dann tatsächlich auch mal durch die Wohnung wirbelt und die Schränke verrückt und guckt, was sich dahinter verbirgt. Und dann hat man ja auch mal Zeit, irgendwie die Gedanken laufen zu lassen dabei.
Trotz aller Mühe, komplett chametzfrei wird selbst die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung vermutlich nicht. Falls mal was übersehen wird, kein Drama, so etwas passiert halt.
Aber wir haben ja eine Formel, bevor dann Pessach beginnt, sagen wir, also alles Chametz, was sich jetzt noch in meiner Wohnung befindet, möge sein wie Staub. Und von daher ist auch so eine dicke Challah nicht mehr wirklich existent.
Die Challah ist ein Hefeteigzopf für den Schabbat, also Chametz. Doch ganz so leicht geht es dann doch nicht. Rabbiner Jeremy Borowitz von der Studierendenorganisation Hillel Deutschland skizziert das so.
Obwohl es ideal ist, das gesamte Chametz vor Pessach aufzuessen, ist dies manchmal nicht möglich. Was ist, wenn ich im Januar zu viele Nudeln gekauft habe? Oder eine 5 Kilo schwere Tüte Haferflocken? Oder vielleicht eine schöne Flasche Whisky, der aus Weizen hergestellt wird und ebenfalls verboten ist?
Daher haben Rabbiner vor etlichen Jahren einen interessanten Mechanismus erfunden, um das Problem zu lösen. Jüdinnen oder Juden suchen für das Chametz einen abgelegenen Platz in ihrer Wohnung und verkaufen es mittels eines Vertrages an eine nicht-jüdische Person.
Normalerweise ist der Betrag, für den das Chametz verkauft wird, nicht sehr hoch, sondern eher klein und symbolisch.
Auch der orthodoxe Jeremy Borowitz macht es so.
In diesem Jahr werden wir unser Chametz an einen guten Freund in Berlin verkaufen. der kein Jude ist und eigentlich ein praktizierender Muslim.
Und so kann er nach dem Feiertag sein Chametz einfach wieder zurückkaufen. Doch bis dahin gilt für eine gute Woche strenge Hygiene. Und was andere Leute im eigenen Schrank deponiert haben, hat angesichts des Feiertags niemanden zu interessieren.
Das jüdische Pessachfest beginnt heute. Der Beitrag war von Miron Tennenberg. Jetzt haben wir es 7.54 Uhr.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Tja, wer ist das denn eigentlich, dieser Godot, auf den Didi und Gogo in Samuel Becketts berühmtem Stück warten? Seit über 70 Jahren lädt der Klassiker des absurden Theaters dazu ein, mit den beiden Clowns auf der Bühne über das Warten, den Sinn des Lebens und die Erlösung zu sinnieren und zu lachen. Am Berliner Ensemble hat der belgische Regisseur Luc Perceval sich den Klassiker jetzt vorgenommen. Warten auf Godot, und unsere Theaterkritikerin Barbara Behrendt war gestern bei der Premiere. Guten Morgen, Barbara.
Guten Morgen.
War das denn tatsächlich auch lustig, was da auf der Bühne zu sehen war?
Also es zeigte jedenfalls den Willen, lustig sein zu wollen. Didi und Gogo wollen hier ein bisschen dick und doof imitieren, ein Pärchen, das sich anschreit und das trotzdem ohne einander nicht kann. Deshalb geht's ziemlich laut zu, und es gibt auch den Versuch zur Situationskomik. Von der Decke hängt ein Kabel, da holt sich Didi einen Stromschlag, seine Hose rutscht ihm ständig über den nackten Hintern. Es gibt Wasserbomben, mit denen man sich ins Gesicht spritzen kann. Ich fand's eher ein bisschen albern, muss ich sagen.
Warten die beiden denn unterm Baum, wie bei Samuel Beckett?
Nee, den klassischen Baum, den gibt's hier nicht. Die Bühne von Katrin Brack, die besteht aus einem Symbol, und das sind Theaterscheinwerfer. Und die stehen und hängen in allen Ausrichtungen herum. Das ist also ein Spiel im Spiel. Die Schauspieler stehen auf der Bühne und nicht in der Welt. Und später, wenn das zweite Paar auftritt, Potze und Lucky, Herr und Knecht, wird auch ins Publikum reingespielt. Da klettert Lucky wie ein Irrer über die Zuschauer, muss von Potze eingefangen werden, der sich dann auch durch die Reihen bahnt. Das ist aber eine reine Unterhaltungsnummer. Am wichtigsten ist aber, dass die Soufflöse mit auf der Bühne sitzt und die Regieanweisungen spricht. Und Didi und Gogo hören das, nehmen ihr zwischendurch auch mal das Textbuch weg und lesen darin. Und das zeigt ihnen, sie sind eigentlich Figuren eines Stücks.
Schauen wir mal auf die Besetzung. Matthias Brandt, der bekannte Filmschauspieler, spielt Gogo. Paul Herwig spielt Didi. Was ist das für ein Paar?
Ja, Matthias Brandt ist so der Düstere, der immer vom Tod spricht. Der trägt eine Brille mit orangefarbenen Gläsern. Die Haare stehen zu Berge, wie so eine zerdetschte Fliege liegt er die meiste Zeit am Boden. Und sein Gegenpart ist Didi, Paul Herwig, mager, wie ein Obdachloser, hyperaktiv, immer am Schnalzen und Trippeln und am Hoffen. Godot wird kommen, dann sind wir gerettet, sagt er. Das sind Figuren zwischen Groteske und Albtraum. Mein Problem mit den beiden ist, dass das so völlig verkünstelte Figuren sind. Also das Stück hat bei Beckett ja auch eine große Einfachheit und Zuneigung zu den Figuren. Das sind ja schlicht auch alte Männer am Straßenrand, die sich die Zeit vertreiben. Aber diese beiden hier, die gehen einen nicht wirklich was an. Zuerst schreien sie sich an, später versinken sie in so einem bleiernen Pathos. Es sind nach der Pause dann auch einige Stühle im Publikum leer geblieben.
Und interpretiert der Regisseur Luc Perceval diesen Stoff auf eine bestimmte Art und Weise?
Ja, und das finde ich auch nicht unproblematisch. Da müssen wir nochmal auf die Soufflöse zurückkommen. Das Textbuch, in dem Didi blättert, die Stimme, die die beiden hören, besagt ja, egal was ihr tut, euer Buch ist geschrieben, euer Schicksal ist gemacht. Es gibt eine höhere Instanz, die euch sieht. Und das ist eigentlich das Gegenteil von Beckett. Da geht es ja genau darum, dass es keine Sinnhaftigkeit gibt und wie schwer es für uns Menschen ist, das auszuhalten, dass wir auf Erlösung warten, die aber nicht kommt. Deshalb ist das ein Abend, der, finde ich, auf keiner Ebene wirklich stimmig funktioniert. Nicht im Spiel, aber eben auch nicht in der Interpretation.
Vielen Dank. Barbara Behrendt war das über Warten auf Godot von Samuel Beckett in der Regie von Luc Perceval am 18. und 19. April wieder am Berliner Ensemble. Fliegen produziert jede Menge CO2, das soll weniger werden, unter anderem durch umweltfreundliche neue Kraftstoffe, die sogenannten Sustainable Fuels. Jan Pechstein ist bei der Lufthansa der zuständige Manager für emissionsärmere Angebote.
Wir haben, ich glaube, das kann man mit Stolz behaupten, das breiteste Produktportfolio, was Sustainable Fuels enthält. Wir haben auch als erste Airline einen echten Tarif eingeführt, wo Sustainable Fuel ein Standardbestandteil von ist. Ja, 70% der Fluggäste sagen, Nachhaltigkeit ist ihnen wichtig. 35% sagen, sie würden auch dafür bezahlen. Wir messen 4%.
Können wir irgendwann mit reinem Ökogewissen in den Flieger steigen oder ist der Verzicht auf Geschäfts- und Langstreckenflüge doch das bessere Mittel? Darüber diskutiert Sascha Hengst mit seinen Gästen kurz vorm Osterurlaub. Morgen ab 11 hier im RBB 24 Inforadio Forum.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Jonas Ziegler.
Bitte Vorsicht auf der A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen Storke und Fürstenwalde West Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle. B87 Frankfurt-Oder Richtung Luckau. Zwischen Müllrose und Rago Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding. An der Baustelle am Dreieck Funkturm wird der Verkehr bis Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über Messedamm ausweichen. Prenzlauer Berg im Kreuzungsbereich Schönhauser Allee, Bornholmer und Wisbier Straße gibt es zahlreiche Einschränkungen. Zur S-Bahn Berlin wegen Bauarbeiten fahren Busse statt Bahnen. Bei der S3 579 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz. Auf der S3 zwischen Erkner und Ransdorf und auf der S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 8 Uhr mit Jonas Ziegler. Die EU-Finanzminister beraten am zweiten Tag ihres Treffens in Warschau darüber, woher das Geld für eine Aufrüstung Europas kommen und wie es eingesetzt werden soll. In der Einladung des polnischen Finanzministers Domański heißt es, angesichts knapper Kassen müsse man Investitionen besser abstimmen. Bisher setzen die EU-Staaten meist auf kleine Bestellungen bei heimischen Herstellern. Im Gespräch ist jetzt eine zwischenstaatliche Einrichtung, die Rüstungseinkäufe besser koordinieren soll. Das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO warnt vor einer neuen Weltwirtschaftskrise. IFO-Chef Fuest sagte der Süddeutschen Zeitung, wenn jetzt neben den USA auch China und Europa auf eine protektionistische Wirtschaftspolitik setzen würden, sei das eine große Gefahr. Laut Fuest zerstörten die USA im Moment ihre Reputation als zuverlässiger Vertragspartner. Dass die EU nicht sofort mit Gegenmaßnahmen auf die US-Zölle reagiert, sei richtig. China hingegen macht im Zollstreit weiter. Heute sollen die Abgaben auf US-Importe auf 125% steigen. Die deutschen Arbeitgeber kritisieren die Rentenpläne aus dem Koalitionsvertrag von Union und SPD. Nach Berechnungen ihrer Bundesvereinigung kosten das konstante Rentenniveau von 48% und eine bessere Mütterrente bis 2031 rund 50 Milliarden Euro. Tilman Büttenbender, RBB 24.
Es sei leider keine Anstrengung zu erkennen, um die Ausgaben zu begrenzen, sagte Arbeitgeberchef Kampeter. Um die Vorhaben zu bezahlen, müssten also die Beitragssätze steigen. Das bedeute am Ende höhere Arbeitskosten für Unternehmen und weniger netto für die Beschäftigten.
Ranghohe Vertreter aus Washington und Teheran sprechen heute über das umstrittene Atomprogramm des Iran. Im Sultanat Oman werden der US-Sondergesandte Witkoff und der iranische Außenminister Araghchi für den Auftakt des Dialogs erwartet. Witkoff signalisierte in einem Zeitungsinterview die Kompromissbereitschaft der USA. Der Iran dürfe nur nicht in der Lage sein, eine Atombombe zu bauen. Dies sei für die USA die rote Linie, so Witkoff. In der Fußball-Bundesliga hat Leipzig am Abend 3:2 in Wolfsburg gewonnen. Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben ihr drittes Halbfinalspiel in den Playoffs verloren. Am Abend